Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. In der heutigen Podcast-Folge ist mein Gast der TV-Moderator Kai Pflaume. Ob Wings for Life Run, New York Marathon oder Rennradtouren mit dem Ironman Patrick Lange. In seiner Freizeit steht Sport ganz oben auf Kais Liste. Wir sprechen über persönliche Challenges, die Effekte von Sport für die Langlebigkeit und unsere Begeisterung für ein aktives Leben. Kai Pflaume, herzlich willkommen beim Garmin Beat Yesterday Podcast. Schön, dass du da bist. Normalerweise stelle ich am Anfang des Podcasts immer die sportlichen Erfolge zusammen, der Profisportlerin.
Wollte ich gerade sagen, normalerweise hast du hier Sportler, Profisportler oder Ex-Profisportler zu Gast. Und jetzt ich.
Jetzt du, genau. Aber du bist extrem sportlich. Du hast mir mal gesagt, du hast 170 Shows im Jahr, reist viel und trotzdem läufst du Marathons, tausende von Kilometer Rennrad im Jahr. Und das ist schon beeindruckend und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir über Sport, über Langlebigkeit und den aktiven Lebensstil.
Ja, aber wir können auch gerne über meine sportlichen Erfolge reden. Ich bin Vizestadtmeister im Tischtennis mit 14 Jahren in Leipzig geworden. Ich habe irgendwann mit meiner Seniorenfußballmannschaft mal hier den Münchner Stadtpokal gewonnen. Jetzt wird es schon eng. Ansonsten sind es dann eher privatere Erfolge für mich, die ich dann noch erzielt habe. Also mit so vielen Pokalen und Medaillen kann ich tatsächlich nicht aufwarten. Ich habe mir beim Sport 6-mal den Arm gebrochen, als ich Kind war. Also immer zwischen 6 und 12, immer regelmäßig einmal im Jahr. Und ich habe wirklich unglaublich viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Also auch wilde Sachen wie Ringen, Judo, alles mögliche in der Leichtathletik, Ballsportarten. Ich komme eigentlich aus einer Tennisfamilie. Das hat mich aber irgendwie nie gepackt. Das war mir immer zu sauber. Also so dieses, ne, immer in Weiß, und ich war irgendwie immer ein Kind, das im Dreck gelegen hat. Und da war Tennis nicht die richtige Sportart. Bei mir war es schnell der Fußball. Also ich hätte damit nie mein Geld verdienen können. Aber das hat mich immer fasziniert. Also habe ich lange auch aktiv betrieben, aber irgendwann gesagt, zu gefährlich. Ne, denn da bist ja nicht nur du selber dir eine Gefahr, sondern es sind am Ende auch die anderen. Ne? Wenn du dann irgendwie im etwas höheren Alter umgekrätscht wirst und der Gegenspieler entschuldigt sich dann und sagt dann, sorry, es tut mir leid, du warst zu schnell für mich, dann ist das zwar eine gute Entschuldigung, aber am Ende, wenn dann irgendwas passiert ist, nichts, was das dann wieder gut machen kann. Also insofern kein Fußball mehr. Habe ich rigoros beendet, meine Fußballkarriere.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe das auch mal gesehen, dass du hier auch noch in München Fußball gespielt hast, aber ich wusste gar nicht, dass du Stadtmeister geworden bist.
Ja, ja, aber mit deinem Team.
Ja, aber immerhin.
Aber mit großem Spaß. Ja, ich habe ja auch lange bei den FC Bayern Legenden gespielt. Von denen bin ich mal adoptiert worden. Ich habe einige Spiele am Anfang gegen sie gemacht, und wie das so beim FC Bayern üblich ist, man kauft dann die besten Spieler der Gegner schnell ein und holt sie in die eigenen Reihen. Und das war für mich wirklich absolutes Highlight. Ne? Also ich habe da mit den Idolen meiner Kindheit, meiner Jugend gespielt, mit Paul Breitner auf dem Platz gestanden, Karl-Heinz Rummenigge, Raimund Aumann, Hansi Pflügler, ich könnte das jetzt weiterführen, ne? Also auch so die ganze 90er Weltmeistergeneration und folgende, und das war Wahnsinn, ja, und habe dann teilweise in vollen Stadien gespielt, wo sich die Leute dann immer erstmal gefragt haben, was macht der Pflaume da in dieser Mannschaft und wieso hat er dieses Trikot an, und da gab es natürlich diverse verrückte Momente, und das war auch der richtige Moment, meine Fußballkarriere zu beenden. Mein allerletztes Spiel, wirklich das letzte Fußballspiel, das ich gespielt habe, in der Allianz Arena, Saisoneröffnung des FC Bayern. Es war nicht ganz ausverkauft, weil es war ja kein Bundesligaspiel, sondern die Mannschaftspräsentation, aber es waren, glaube ich, 25.000, 30.000 Zuschauer dabei. Und da haben wir dann ein Spiel gespielt, und ich habe dann ein sehr schönes Tor geschossen. Zuspiel, Assist, Franck Ribéry. Ich wurde von Daniel von Beuten verteidigt, also es war mein Gegenspieler. Und Claudio Pizarro stand bei der gegnerischen Mannschaft im Tor. Und ja, da habe ich gesagt, das ist der richtige Moment heute. Jetzt höre ich auf.
Ja, immerhin. Also es kann ja auch nicht jeder behaupten, in der Allianz Arena gespielt zu haben, sondern ein Tor geschossen zu haben.
Das war tatsächlich so ein Lebenstraum noch. Und das ist dann so ein Moment, wo man auch weiß, jetzt wird es nicht mehr besser.
Ja, das wusste ich nicht. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, jetzt zu Beginn, warum du Sport machst, aber es klingt so, als wenn du nie nicht Sport gemacht hättest.
Das ist in der Tat so. Also Sport hat wirklich immer zu meinem Leben gehört. Also ich glaube, ich habe einen durchaus ausgeprägten Bewegungsdrang und das halt in unterschiedlicher Art und Weise dann ausgelebt und in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen systematischer auch ausgelebt und habe dann auch natürlich geschaut, was geht, wo kann ich mich weiterentwickeln, was macht strukturiertes Training aus und wie kann ich mich wo verbessern. Und das war einfach eine spannende Erfahrung, weil man sich am Ende damit auch ein bisschen selber verändert, also körperlich verändert, aber natürlich auch von der Persönlichkeit mental verändert. Man weiß, wozu man in der Lage ist und das alles sind für mich ganz spannende, wichtige Facetten im Sport. Und von daher waren speziell die letzten Jahre, würde ich sagen, vielleicht so die Jahre, die da so die größten Erkenntnisse gebracht haben.
Wie häufig machst du Sport in der Woche?
Na, ich versuche sicher 3 bis 4 Tage irgendwas zu machen und je nach Ziel, was ich gerade habe, können es auch 5 bis 6 sein. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich immer mal eine Pause gibt, aber ich bewege mich wirklich gerne und brauche das auch. Also nicht nur für meine Fitness, für meine Kondition, es ist oft auch Ausgleich, es ist ja häufig auch das Treffen mit Freunden, gemeinsam etwas erleben, also das kann sehr unterschiedlich sein.
Ja, wenn man mal mit diesem Lifestyle begonnen hat und da so richtig drin ist, dann kommst du ja auch im positiven Sinne nicht mehr raus und dann gehört das einfach zu deinem Leben und du machst das einfach regelmäßig und freust dich, wenn es dir einfach gut geht durch den
Sport. Total, absolut. Also ich bin zum Beispiel, also jetzt neben dem Fußball, schon immer viel gelaufen. Ne? Das war für mich immer irgendwie spannend. Das war einfach, laufen kann man immer und überall. Man braucht nicht viel Equipment, wo man auch gerade ist. Man kann beim Laufen ganz schnell eben auch eine neue Umgebung, eine neue Stadt entdecken und hat eben immer so einen Mehrwert. Ne? Und dann bin ich über die Vorbereitung auf meinen ersten Marathon eigentlich so intensiv zum Rennradfahren gekommen. Das hat dann die Reichweite natürlich deutlich erhöht. Ne? Man hat natürlich dann irgendwie andere Ziele, die man noch ansteuern kann. Gerade hier im Umland von München gibt es nicht umsonst so viele Radfahrer. Und dann habe ich mir halt überlegt, zu welchem See fahre ich jetzt dieses Wochenende? Ist es der Ammersee, der Starnberger See, der Tegernsee? Fahre ich mal nach Garmisch? Also man wird ja dann sehr experimentierfreudig. Und da habe ich dann festgestellt, so, dass man da dann wieder ganz andere Bekanntschaften, neue Bekanntschaften macht. Also man gibt natürlich viele Überschneidungen zwischen der Läufer- und der Rad-Community, aber es gibt natürlich auch Menschen, die nur in der einen oder der anderen unterwegs sind. Und wenn man dann nur andeutet, dass man sich vielleicht jetzt auch noch mit dem Schwimmen beschäftigt, dann hat man natürlich die ganze Triathlon-Community auch noch, die dann nur darauf wartet und ständig irgendwie nachfragt, was passiert, wann gibt es den ersten Triathlon? Und ich kann es einmal mehr sagen, es ist momentan nicht geplant. Und auch weil das Schwimmen bei Weitem noch nicht gut genug ist. Und eine Langdistanz wird es definitiv nie, nie, nie geben. Also das ist ein Trainingsvolumen, was damit zusammenhängt, was wirklich mit meinem sonstigen Job und Leben nicht vereinbar ist.
Ja, die Ironman-Distanz, die erfordert schon wirklich viel Vorbereitungszeit. Und das so mal nebenbei zu machen bei deinem Pensum ist schwierig. Also das käme für mich jetzt auch nicht in Frage. Aber die olympische Distanz ist vielleicht... Kai?
Ja, aber wie gesagt, Thema, auch da, man muss ja immer überproportional viel schwimmen. Und
aber du bist ja dran.
Also da bin ich dran, auch da muss ich feststellen, ich habe als Kind, als Jugendlicher Brust- und Rückenschwimmen gelernt, aber nie richtig Kraul schwimmen gelernt. Und das dauert einfach ein bisschen, ne? Weil das ja doch etwas ist so vom Ablauf. Du musst da sehr in die Automatismen reinkommen. Ne? Also ich kriege viele Sachen erklärt und dann habe ich irgendwie das Gefühl, boah, jetzt bin ich aber 2 Bahnen super Beine geschwommen, ne? Und dann habe ich aber irgendwie mit den Armen Mist gemacht oder dann denke ich, jetzt waren Arme und Beine okay und komme dann zu der Erkenntnis, oh, ich habe jetzt gar nicht geatmet auf der Bahn. Ne? Also das alles muss ich halt einspielen und ich glaube, das braucht einfach ein bisschen. Das kommt dann nicht so von heute auf morgen und von alleine.
Wir wollten uns ja heute auch so ein bisschen über Langlebigkeit unterhalten und ich finde es sehr faszinierend, was Sport im Körper bewegt. Und darüber wollte ich mit dir heute mal reden, weil ich weiß, dass du dich ja auch sehr damit auseinandersetzt. Weißt du, was Telomere sind?
Nee.
Also Telomere sind die Schutzkappen am Ende der Chromosomen. In den Chromosomen ist die DNA gespeichert, die der Zelle die Identität gibt. Sie sagt, der Kniescheibenzelle, du bist eine Kniescheibenzelle und keine Leberzelle zum Beispiel. Und im Laufe des Lebens verkürzen sich die Telomere und die DNA wird instabil und verliert ihre Identität. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei einer Musikkassette. Das kennt man so mit Bandsalat bei der Kassette, dann weiß der Rekorder nicht mehr, was eigentlich für Musik da drauf ist. Ist da jetzt Red Hot Chili Peppers drauf oder Sportfreunde Stiller? Und das, was du aber willst, ist, dass deine Zelle weiß, ich bin Red Hot Chili Peppers und ich bin nicht Sportfreunde Stiller. Das heißt, die Informationen müssen erhalten bleiben in der DNA. Und wenn die Telomere an den Enden der Chromosomen kleiner werden, geht die Identität flöten und die Zelle weiß nicht mehr so richtig, wo sie eigentlich hingehört oder was sie für eine Zelle ist. Und das Spannende am Sport ist, dass Sport einen positiven Einfluss hat auf die Länge der Telomere. Das heißt, wenn man Sport macht, kann man dadurch die Zellgesundheit länger bewahren, was einen positiven Einfluss hat auf die Lebenserwartung und wie lange man auch gesund bleibt.
Also ich merke schon, du bist da noch viel tiefer drin, also bist da auch schon wissenschaftlich eingetaucht. Ich lese hier und da mal ein schlaues Buch dazu und klar, man kommt ja heute gar nicht mehr an diesem Thema vorbei. Und ich finde, das Thema wird ja immer so an Ü50 festgemacht. Aber im Grunde genommen, wenn man Longevity wirklich ernsthaft begreift, muss man im Grunde genommen viel früher anfangen, darüber nachzudenken. Ne? Also das ist ja eigentlich ein Thema, so Mitte 30 ist es ja noch viel effektiver, da schon zu beginnen, ja, proaktiv zu arbeiten, ne, und vorzubeugen und nicht erst, wenn man dann merkt, oh, hier zwickt's und da zwickt, weil das ist nicht Longevity, ne? Also das geht ja viel mehr eben darum, ne, dass man versucht, mit einer gewissen gesunden, ausgewogenen Lebensweise, mit Bewegung, ne, dadurch schon früh eine Grundlage für Langlebigkeit zu legen. Und ja, das ist natürlich jetzt erst ein großes Thema geworden. Insofern, als ich 35 war, hat man darüber nicht so groß nachgedacht. Da war das vielleicht auch noch nicht so erforscht und so präsent wie heute. Aber ich finde, jeder muss das für sich so ein bisschen finden. Also wo ist für mich der richtige Weg? Weil das alles darf ja nicht im absoluten Verzicht dann enden, ne? Weil dann geht die Lebensfreude verloren und das ist ja gar nicht das Ziel. Ne? Also für mich ist es im Grunde eine Mischung aus ausreichend Schlaf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine einigermaßen gesunde Lebensweise, das heißt vor allen Dingen auch ein bewusster Umgang mit Alkohol oder auch weiten Teilen vielleicht auch ein Verzicht auf Alkohol. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genügend Bewegung. Auch wichtig. Und dann ist es natürlich eben auch die Frage des Stress. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Stress und Stress kann natürlich ein sehr negativer Stress sein und ich glaube, das ist ja der Stress, der dem Körper eben auch nicht gut tut, der sicherlich auch eher Schaden anrichtet. Und dann gibt es Stress in der Form von: Mein Leben hat eine hohe Ereignisdichte, wie ich das immer nenne. Es passiert viel, ich bin viel unterwegs, ich erlebe eine ganze Menge. Aber das muss ja nicht negativ sein. Also da ziehe ich eher viele Dinge raus. Und ich glaube, am Ende ist es eine gesunde Mischung. Ernährung spielt natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Eine ganz, ganz große Rolle, ja. Also es gibt ja mittlerweile auch gute Studienlagen von der Harvard Medical School beispielsweise und die und noch andere besagen, dass die Lebenserwartung zu 80% durch den eigenen Lebensstil geprägt ist und zu 20% durch Genetik. Ja, und die 80% hast du halt selber in der Hand. Und gerade wenn man sich überlegt, was Sport alles im Körper Gutes tut, wird es halt umso spannender, wenn man mit dem Bewusstsein Sport macht, weil, und das ist so ein Irrglaube, es braucht halt nicht immer den Marathon oder es braucht nicht immer die hohe Pace, sondern wenn du so in der Zone 2 trainierst, das ist so der Bereich, wo viel Fett verbrannt wird, wo man auch eine gewisse Langlebigkeit erzielt, weil halt einfach die Zellen davon profitieren, also Telomere verkürzen sich nicht so schnell, die DNA bleibt weiter bestehen, man altert langsamer und man hat halt mehr Mitochondrien einfach, also weil der Körper regelmäßiger mehr Energie bereitstellen muss und davon profitiert man halt auch den ganzen Tag. Mhm.
Total. Also langsame Läufe, ne, sind ja auch im Training im Grunde genommen so der Schlüssel zu einer besseren Ausdauer. Ne. Es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die per se schon mal einen anspruchsvollen Arbeitsalltag haben. Und wenn ich nach Ende dieses Arbeitsalltags dann irgendwie noch 10 Kilometer All-Out laufe, erzeugt das ja eher nochmal zusätzlichen Stress. Und der Körper wird davon nicht profitieren, sondern du gibst ja noch mehr Energie. Ne. Also am Ende gehen deine Reserven eigentlich noch weiter zu größer neige und du wirst keinen Trainingseffekt verspüren. Und das ist so diese Erfahrung, die ich eben auch selber gemacht habe. Ich habe eben einen Großteil zum Beispiel meines Trainings in der Marathonvorbereitung auf dem Fahrrad gemacht, weil das schlussendlich sehr viel einfacher ist, langsamer und ausgeglichener Fahrrad zu fahren, als so langsam zu laufen, dass man sich in der entsprechend richtigen Herzfrequenzzone bewegt. Ne? Also wenn du Grundlagen aus dem GA1-Bereich irgendwie zwischen 120 und 130 Schlägen pro Minute läufst, dann ist das halt sehr langsam. Ne? Und dann hat man irgendwie das Gefühl, bewege ich mich eigentlich gerade irgendwie richtig? Oder man denkt darüber nach, was andere wohl denken, die dich jetzt sehen, wenn du so langsam läufst. Das sind halt diese Dinge auch mit der Betrachtung von außen. Und das alles ist natürlich beim Fahrradfahren viel einfacher. Ich habe viele Sachen auch auf dem stationären Rad gemacht, also gar nicht auf dem Rennrad oder Gravelbike, sondern wirklich auf dem Spinningrad, weil es da natürlich noch mal einfacher ist, sehr konstant bestimmte Herzfrequenzbereiche zu bedienen. Und das alles hat dann am Ende auch zum guten Erfolg geführt. Und das ist natürlich ein Commitment, muss man klar sagen. Gerade eine Marathonvorbereitung, auch wenn es auf den ersten Marathon hingeht, das ist ein Volumen, was man da leisten muss. Das ist eine Frage auch der Disziplin dann in diesem Falle, ne? Denn idealerweise geht das ja dann damit auch einher, dass man gar keinen Alkohol trinkt dann über einen längeren Zeitraum. Das ist eine entscheidende Frage, was die Ernährung betrifft und eben auch die Ruhephasen zwischendrin. Und für mich persönlich, das ist ja auch sehr verschieden, das ist sehr individuell, war ein großes Thema, dass ich von meinem Typus, von meiner Grundvoraussetzung bei einem hohen Volumen an Ausdauertraining sehr stark zum Gewichtsverlust neige. Das heißt, ich musste ab irgendeinem Punkt extrem dagegen anessen. Und das heißt ja dann nicht einfach in Massen irgendwas essen, sondern wenn du das dann relativ clean machen willst, dann ist das nicht mehr so einfach und dann musst du dir den Tag so richtig organisieren. Ne? Und im Grunde ist ja dann die Grundregel, du darfst eigentlich nie ein Hungergefühl haben. Du musst immer schon etwas essen, bevor du Hunger hast, weil dann sonst bist du schon im Energiedefizit. Und das muss man auch gerade in Verbindung mit dem Arbeitsalltag, das muss man sehr gut vorbereiten, damit man dann entsprechend dann auch dieses Ergebnis erzielt. Auch Übertraining kann ja ein Problem sein. Ne? Das schadet ja eher, als dass es was bringt. Ne? Und deswegen sage ich eben auch dieses strukturierte Training, das geplante Training, dass man am Ende nicht irgendwo an der Startlinie steht und dann nicht das gewünschte Ziel erreicht, weil man im Vorfeld im Grunde genommen viel zu viel gemacht hat. Ne? Und da sind wir dann wieder bei so einem Thema Leistungsdruck von außen. Da spielt Social Media sicherlich eine große Rolle, weil man einmal natürlich in ein Thema eintaucht und wenn du dich mit einem bestimmten Thema beschäftigst, bekommst du natürlich auch sehr viel mehr Content dann zu diesen Themen zugespielt. Und plötzlich hast du das Gefühl so, boah, alle um mich herum bewegen sich ständig und machen dies und machen das. Und ich kann jetzt aber nicht vom Rad steigen und keine 100 Kilometer gefahren sein. Ne? Was sagen die anderen, wenn ich heute nur 60 Kilometer gefahren bin? Ne? Und so. Und das sind ja so ein paar Punkte. Und da gibt es natürlich immer Menschen, die da besonders extrem sind oder auch besonders anfällig sind natürlich für sowas. Und andere, die sagen, nee, ich mache halt mein Ding und ich habe meinen eigenen Trainingsplan und der Trainingsplan ist im Grunde eben auch abgestimmt auf meine aktuellen Werte, aber eben auch abgestimmt auf meine sonstige Belastung, die ich vielleicht durch meinen Beruf habe, denn auch darauf muss man ja Rücksicht nehmen. Ne? Also in einer Woche, wo ich 15 Sendungen parallel aufzeichne, werde ich jetzt sicherlich nicht noch 5 bis 6 Tage intensivstes Training durchziehen, weil das am Ende auch gar nichts bringen würde. Ne? Also da ist wieder diese Frage der Balance und am Ende auch der nötigen Erholung.
Also, dass man sich diesem Druck nicht beugen sollte oder beziehungsweise natürlich sind Menschen unterschiedlich darauf anfällig. Es gibt sicherlich einige, die es auch übertreiben und irgendwann wird es auch kontraproduktiv. Ja, also irgendwann ist es so, dass es dem Körper dann nicht mehr gut tut. Da muss man schon wirklich ins Extreme gehen. Das, was ich so spannend finde, ist, dass tatsächlich, und wir haben ja über dieses Zone-2-Training gesprochen, ne? Also so 60-70% der maximalen Herzfrequenz, wenn du dich in diesem Bereich bewegst, dann tust du so viel Gutes deinem Körper, weil der Körper in dieser Zone Fett verbrennt, hauptsächlich über die aerobe Atmung der Zellen. Und deswegen ist gerade so dieses schnelle Gehen, langsame Laufen, Fahrradfahren, Yoga gehört auch mit dazu. Also so, dass der Puls zwar steigt, aber 60-70% der maximalen Herzfrequenz, das ist so der Sweet Spot. Und da bist du auch in so einem Longevity-Bereich. Wenn du das regelmäßig machst, profitiert dein Körper maximal davon.
Kondition ist ja am Ende nicht nur ein Gewinn im Sport, ne? Also Kondition ist ja ein Gewinn erstmal per se im Leben, ne, weil du mehr Energie hast, mehr Ausdauer hast für alles,
was du profitierst halt den ganzen Tag davon,
was du im Leben tust und am Ende natürlich auch im Job, ne? Also auch für mich ist das natürlich so, wenn ich von einer Sendung 3 Folgen am Tag produziere, brauche ich dafür Kondition. Wenn ich eine große Show produziere, wo die Produktion 4 bis 5 Stunden dauert, brauche ich dafür auch Kondition. Und vor allen Dingen ist Kondition am Ende gleich Konzentration, denn es ist ja nicht primär erstmal eine körperliche Leistung, sondern es ist ja vor allen Dingen eine geistige Leistung, die man dann eben auch erbringt und eben auch eine Konzentrationsleistung. Und das ist das, was ebenso viel Energie zieht und was man natürlich schlussendlich dann auch merkt. Und darauf muss man genauso vorbereitet sein.
Ja, du profitierst davon einfach dein ganzes Leben lang. Es ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass du deine Gesundheitsspanne dadurch ausdehnen kannst. In der Longevity-Szene spricht man ja auch von Compressed Mobility. Also das heißt so die Phase am Ende des Lebens, wo Menschen gerade in den westlichen Industrieländern krank sind, ja, und dann halt auch Medikamente brauchen. Und diese Phase beträgt so zwischen 9 und 11 Jahren. Und das ist schon viel. Wenn du dir überlegst, ein Jahrzehnt, so am Ende des Lebens, hat man eigentlich ein Thema mit einer Krankheit und muss Medikamente nehmen und so weiter. Und bei Langlebigkeit geht es primär ja nicht darum, dass wir morgen 120 Jahre alt werden, sondern es geht ja darum, diese Phase zu verkürzen.
Beziehungsweise die Phase der Lebensqualität zu verlängern, ne? Denn klar, mit der Medizin, die wir heute haben, haben wir ja die Möglichkeit, mit vielen Medikamenten das Leben von Menschen zu verlängern. Aber das geht eben nicht immer einher mit gleichbleibender Lebensqualität, ne? Also das heißt, dein Leben wird verlängert, obwohl deine Mobilität, dein ganzes Tun schon längst eingeschränkt ist. Aber du lebst halt trotzdem weiter, ne? Und in der neuen Denke, präventive Medizin, also vielleicht die Medizin 3.0, geht es eben viel mehr darum, dass man die Lebensqualität länger hochhält. Trotzdem werden wir am Ende irgendwann sterben. Aber die Phase, wo du eben immobil bist, vielleicht nicht mehr in der Lage bist, irgendwas zu tun, aber trotzdem noch lebst, die wird halt kürzer. Und das finde ich persönlich eben das erstrebenswerte Ziel. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die bis ins hohe Alter mobil sind, sportlich sind, laufen, Tennis spielen, Radfahren, alles Mögliche machen. Und wenn es nur das gesunde Bewegen im Alltag ist, es muss ja gar nicht die besondere sportliche Aktivität sein, aber spazieren gehen können, aufrecht gehen können, Dinge bewegen können, also Dinge tragen können. Das sind ja im Grunde genommen die erstrebenswerten Ziele. Also du musst nicht mit 95 noch einen Marathon laufen können, aber wenn du mit 95 noch ausdauernd, gerade, aufrecht, gesund gehen kannst, dann ist das ja schon mal ein Ergebnis, was nicht jeder erreicht. Und das finde ich ein spannendes Ergebnis. Also da geht für mich zum Beispiel auch viel Zeit in Stabilitätstraining, in Mobilitätstraining. Das ist Prävention. Also das bedeutet für mich mindestens einmal die Woche entsprechendes Training und hat für mich aktuell aber zum Beispiel auch zum Ergebnis, dass ich seit 2 Jahren komplett verletzungsfrei bin. Also egal, welche Belastung ich gerade erlebe, egal, welche Distanzen ich gerade laufe, dass ich am Ende sagen kann, mir tut nichts weh. Also weder währenddessen noch danach. Ne? Ich habe nicht Rücken, ich habe nicht Knie, ich habe nicht Hüfte, ich habe nicht Sprunggelenk. Mir tut nichts weh. Ich bin fett. Und das kommt am Ende aus der körperlichen Stabilität heraus. Und das alleine ist ja schon mal eine Erkenntnis. Also die aktuelle Medizin und auch die Vorsorge, die wir kennen, die zielt ja nicht auf Prävention ab. Ne? Also keine Krankenkasse der Welt zahlt dir ja präventive Maßnahmen im Sinne von ich gehe einmal in die Woche und trainiere speziell, sondern Krankenkassen, Ärzte kommen ja meistens dann zum Einsatz, wenn es schon ein Problem gibt.
Ich habe da kürzlich eine Zahl gelesen, die auch schockierend gewesen ist, und zwar von dem Bundesverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Und die gesetzlichen Krankenversicherungen haben in Deutschland im vergangenen Jahr 4.100 Euro ausgegeben für jede Versicherungsnehmerin oder Nehmer. Jetzt schätz mal, wie hoch der Betrag war von diesen 4.100 Euro, der in Präventionsmaßnahmen gegangen ist.
Der ist verschwindend gering.
8 Euro.
Mhm. Ja. Also es gibt natürlich präventive Maßnahmen, die von den Krankenkassen unterstützt werden, aber das ist im Verhältnis zu den Gesamtleistungen, die sie treffen, ist das, ne, so wie du sagst, ist verschwindend gering. Ne? Das ist einem ganz, ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und das ist sicherlich der Punkt, der das größte Umdenken erfordert. Aber das ist ja nicht nur eine Frage der Krankenkassen, was wird wie bezahlt, sondern das ist ja auch eine Frage der Einstellung der Menschen zu diesen Themen. Denn viele Dinge müssen ja gar nicht bezahlte Maßnahmen sein, sondern viele Dinge kannst du ja selber eben auch für dich tun. Ne? Also auch klassische Stabilitätsübungen, Mobilität kann man auch zu Hause machen. Also da muss man nicht irgendwo hingehen, wo es einen Trainer gibt, sondern gibt es viele Möglichkeiten, das eben auch für sich zu machen. Genauso ist es natürlich auch mit Bewegung. Ne? Also man kann auf Bewegungsangebote eingehen, die irgendwo gemacht werden. Aber sich bewegen kann jeder auch für sich. Aber das ist eine Frage der Einstellung, des Bewusstseins. Und das muss am Ende, ich finde, immer jeder auch für sich entscheiden. Also ich möchte niemanden missionieren. Ich bin auch auf meinen Social-Media-Kanälen ja niemand, der sagt, mach dies, mach das, beweg dich runter vom Sofa. Ne? Wenn mir jemand schreibt, ich habe gerade bei dir gesehen, du warst Laufen oder Radfahren. Und da habe ich gedacht, ich ziehe die Schuhe auch nochmal an und gehe nochmal raus. Dann freue ich mich darüber, weil dann ist das ja ein positiver Beitrag, den ich geleistet habe. Aber ich möchte die Menschen nicht missionieren und sagen, mach dies, mach das, ist das nicht und nur noch das. Also das bin ich nicht und ich glaube, da bin ich in anderer Art und Weise Vorbild.
Am Ende des Tages klappt das ja nur mit dem gesunden Lebensstil, wenn das intrinsisch auch motiviert ist. Also und das, was wir tun können, ist natürlich Menschen zu inspirieren. Das machen wir auch über unsere Marke, Produkte und auch unser Online-Magazin beatyesterday.org, wo wir halt Geschichten erzählen. Von Menschen, die einen gesunden Lebensstil leben. Und viele Menschen finden es halt inspirierend einfach und finden sich auch darin wieder und fangen dann auch an, so ein bisschen nachzudenken. Ja, weil um die 50% der in Deutschland lebenden Menschen machen regelmäßig Sport, die andere Hälfte nicht so. Und Menschen zu inspirieren, dies zu tun, das finde ich persönlich für mich auch sehr erfüllend. Und darum mache ich den Job bei Garmin auch so gerne. Ja, weil wir einfach viele Menschen erreichen, die beginnen Sport zu machen oder die gerne Sport machen und die dann in diesen gesunden Lebensstil reinkommen und davon profitieren und gesünder leben und auch länger leben können.
Ja, ich sage jedem immer, wenn du dich jetzt irgendwie motiviert fühlst, dich zu bewegen, auch mit Sport anzufangen, egal was es ist, es ist immer gut, also die Erfahrung habe ich für mich gemacht, sich ein Ziel zu setzen, ne? Zu sagen so, das ist das, was ich jetzt in einer bestimmten Zeit erreichen will. Das müssen realistische Ziele sein. Ne? Also wenn du noch nie in deinem Leben gelaufen bist, zu sagen, ich möchte in 6 Monaten einen Marathon laufen, dann ist das möglich, aber dann ist das vielleicht aus meiner Sicht jetzt nicht das richtige erste Ziel, ne? Sondern dass man dann eben ein bisschen anders anfängt und sagt, also ich möchte jetzt mal einen 10 Kilometer Lauf machen, dann irgendwann vielleicht mal einen Halbmarathon und dann kommt irgendwann mal ein Marathon. Weil ich finde, wenn man ein gewisses Ziel hat und das auch mit einem Zeitraum verbunden ist, dann ist das eine zusätzliche Motivation auch im Training, ne? Weil man natürlich immer weiß, darauf arbeite ich jetzt hin und das will ich eben in einer bestimmten Zeit erreichen. Und so ein Ziel, gerade wenn es dann eben auch ein Event ist, ne, dass man nicht sagt, ich gehe jetzt einfach in den Wald und laufe jetzt meine 10 Kilometer, sondern ich sage, da gibt es, keine Ahnung, einen Frühjahrslauf, einen Silvesterlauf und da will ich dabei sein. Dann erlebt man dort auch eine Form der Motivation, weil so ein Event immer auch was Besonderes mit sich bringt. Man trifft andere, die das gleiche Ziel verfolgen. Man trifft andere, die vielleicht genauso die letzten Wochen und Monate dafür trainiert haben. Oder du triffst Menschen, die das schon häufiger gemacht haben. Also Gleichgesinnte. Man kann sich zu einem Thema austauschen. Es ist völlig egal, aus welchem gesellschaftlichen Bereich man kommt. Es ist völlig egal, welche politische Einstellung man hat, welche Religion man hat. Ne? Man vereint das Ganze und trifft sich zu einem bestimmten Thema. Und das ist was Tolles. Und das erlebe ich auch ab und an, dass Menschen mir schreiben, ich bin jetzt meinen ersten Marathon gelaufen und ich habe vor, keine Ahnung, 1 Jahr, 2 Jahren angefangen, weil ich gesehen habe, dass du das auch gemacht hast. Und das ist doch perfekt. Also wenn man das erreichen kann, dann hat man eine ganze Menge bewegt. Und ich glaube, das ist etwas, was am Ende auch einem selber ein gutes Gefühl gibt. Ne? Und das sehe ich selber immer wieder, ne? Wenn ich bei einer großen Laufveranstaltung bin und du merkst dann plötzlich dieses Kribbeln. Ne? Und das fängt ja schon an den Tagen vorher an, wenn man die Startnummer abholt. Und ne, es geht dann weiter mit der richtigen Ernährung am Tag vorm Lauf. Also man hat so viele gemeinsame Themen, trifft noch irgendjemand beim Aktivierungslauf. drauf. Oder ich bin jetzt Montag gerade aus Hamburg zurückgekommen und dann habe ich am Flughafen jemand getroffen, der dann gesagt hat, ich bin gestern den Hamburg-Marathon gelaufen und du warst meine Inspiration, mit dem Laufen anzufangen. Ne? Ich habe gesehen, dass du dich damals für New York für deinen ersten Marathon vorbereitet hast und da habe ich gedacht, das will ich auch und ich bin gestern meinen ersten Marathon gelaufen, ich bin in Hamburg gelaufen. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Und man trifft ja nicht jeden Tag dann eben auch diese Menschen. Und der war so stolz, dass er das geschafft hat, erreicht hat. Und er hat gesagt, jeder Schmerz heute am Tag danach war diese Erfahrung wert und ich möchte es nicht missen. Und es ist perfekt. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach mal ausprobieren muss. Ne? Und das können wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Ich habe ja vor knapp 3 Jahren, 2,5 Jahre ist jetzt, glaube ich, hier. Ich habe so eine Klimmzug-Challenge gemacht mit Philipp Westermeier von der OMR, war bei ihm im Podcast und das fing mit so einer Flachserei an, weil er dann zu mir sagte, ich sehe immer, du läufst ja immer um die Alster, ich laufe auch. Und dann habe ich gesagt, wie schnell läufst du denn? Und dann sagte er, ja, so 6,30 auf dem Kilometer. Und dann habe ich ihn dann ein bisschen gefrotzelt und habe gesagt, naja, das ist ja nicht Laufen, das ist Walken. Ne? Und ich konnte mich gar nicht so schnell umschauen, wie wir im Nachbarraum waren und er plötzlich an der Klimmzugstange hing.
Und, um zu zeigen, was
er drauf hat. Und völlig ohne jedes Warm-up einfach 10 Klimmzüge zog. Ja. Und dann sagte so, und jetzt du. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hast du mich, weil das Klimmzüge ist etwas, das konnte ich einfach nie. Also alles, was so in diesem Bereich war, konnte ganz gut Liegestütze, aber Klimmzüge halt nicht. Ne? Also Klettern, alles was Schulterkraft und so weiter. Ne? Das war halt nicht mein Ding. Und dann habe ich gesagt, aber wir können uns ja verabreden. Ich trainiere 3 Monate Klimmzüge, du trainierst 3 Monate Laufen. Und dann gucken wir mal, wer sich in seinem Bereich wie dann verbessern kann. Ich glaube, er hat sein Ziel so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich habe 3 Monate trainiert, habe mir das zum Ziel gesetzt und habe gesagt, mein Ziel ist es, in 3 Monaten 10 Klimmzüge zu machen. Breit gegriffen, Obergriff. Und das war ein Commitment. Und natürlich hat da auch die Öffentlichkeit ein bisschen geholfen, ne? Dass ich meine Community da mitgenommen habe und gesagt habe, ich habe dieses Ziel, weil dann weißt du einmal mehr, irgendwann kommt der Tag X, wo du dann zeigen musst, wo du stehst. Ne? Und das war für mich der 30. März, der hatte sich als Tag da ergeben. Und ich hatte auch vor dem 30. März noch nie im Training 10 Klimmzüge geschafft. Also 8 war dann irgendwann das Maximum. Aber am 30. März habe ich es dann zum ersten Mal geschafft und da war sicherlich auch ein bisschen Adrenalin dabei und ich wusste, das ist jetzt Instagram Live. Aber damit, und das ist der entscheidende Punkt, ging für mich eine komplette körperliche Veränderung einher. Also ich musste in diesen 3 Monaten ja nicht nur Kraft aufbauen, ich musste vor allen Dingen auch Gewicht aufbauen, Muskelmasse aufbauen. Ernährung war ein Riesenthema, ne? Also so täglich im Kalorienüberschuss zu leben, ist echt eine Herausforderung und ist auch kein Vergnügen, ne? Dass man denkt immer so, oh mein Gott, man kann alles essen, was man will. Ganz so ist es A nicht und viel essen ist auch anstrengend. Und dann hat sich schlussendlich aber gezeigt, ja, das ist ein cooles Ergebnis und das ist zu schaffen, auch wenn 3 Monate echt keine lange Zeit sind. Ich brauchte dann ein paar neue Sakkos, weil die alle nicht mehr gepasst haben und so.
Und bist du dran geblieben?
Ja, ich bin dran geblieben, ja. Also ich mache jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie Klimmzüge, aber die Substanz ist auf jeden Fall geblieben. Also ich denke, 6, 7 Klimmzüge könnte ich wahrscheinlich immer machen. Aber es bringt natürlich auch nichts zu sagen, so mein Lebensfokus sind jetzt Klimmzüge. Ne? Also ich bin am Ende der am meisten Klimmzüge machen kann. Das ist irgendwie kein, finde ich, so dauerhaftes sportliches Ziel. Aber für mich war das natürlich Wahnsinn von 0. Ich kann keinen Klimmzug. Und das sind so diese Dinge, wo man Selbsterfahrungen auch macht. Und deswegen finde ich das spannend, eben auch so sportliche Challenges immer wieder mal anzunehmen. Ich habe eine ganze Zeit lang 100 Liegestütze am Tag, glaube ich, im vergangenen Jahr fast 20.000 Liegestütze gemacht. Das ist auch etwas, wo man irgendwann natürlich merkt, das hat dann gar keinen wirklichen Effekt mehr im Sinne von, dass du irgendeinen Muskelzuwachs hast, weil der Muskel sich ja daran gewöhnt und irgendwann diesen Reiz kennt und deswegen gar nicht mehr so extrem darauf reagiert. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass Liegestütze, wenn sie gut und richtig ausgeführt sind, sind eine perfekte Übung für Rumpfstabilität, weil du ja automatisch die Bauchmuskulatur anspannst, im Rumpf fest sein musst. Ne? Und das wiederum hilft dir dann auch extrem beim Laufen, beim Radfahren, auch beim Schwimmen, also überall da, wo Rumpfstabilität erforderlich ist. Also auch da wieder geht es am Ende auch um das gesunde Ausführen von Sportarten.
Ja, das sind die perfekten Grundübungen. Ne? Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen, die drei, wenn du die regelmäßig machst, dann kannst du dem Muskelabbau schon sehr gut entgegentreten oder auch Muskeln aufbauen, so wie du gerade gesagt hast. Und das geht auch in jedem Alter. Ne? Also zwischen 30 und 40, so 0,5% bis 1% weniger Muskelmasse. Jedes Jahr, da fängt schon an mit dem Muskelschwund quasi und dann zwischen 50 und 60 so 2-3% jedes Jahr
das
weniger.
Das wird nicht einfach. Also Muskulatur aufzubauen wird nicht einfacher. Genau, ja. Da geht es dann eher ja um den Erhalt auch von Muskelmasse in der Tat. Aber was ich vor kurzem gelesen habe, und das fand ich sehr interessant, weil das ist ja auch eine Kennziffer, über die wir vielleicht noch mal reden müssen, weil auch gerade im Ausdauersport ja ein sehr häufiges Thema ist VO2 Max. Mhm. Ja, denn auch das ist natürlich, das ist ja eine Kennziffer auch, ne, für deinen Trainingszustand, für deine Grundlagenausdauer. Und da wurde zum Beispiel ganz klar beschrieben, dass man auch nach einer großen wissenschaftlichen Studie, dass man die VO2 Max unabhängig vom Alter, in jedem Alter noch steigern kann. Also du kannst auch mit 90 noch sagen, vielleicht bist du da noch bei 35, wenn du sehr, sehr gut trainiert bist. Aber du kannst es auch da schaffen, mit Training deine VO2 Max noch innerhalb eines Jahres zu erhöhen. Also das ist anders als bei der Muskulatur, die dann sukzessive abnimmt, wo man eher über den Erhalt nachdenkt, ist man bei VO2 Max unabhängig vom Alter immer in der Lage, den eigenen Trainingszustand zu verbessern.
Ja.
Und am Ende ist es ja eine Kennziffer, wo es darum geht, wie gut bist du in der Lage, Sauerstoff zu verarbeiten, ne? Also die maximale Sauerstoffaufnahme ins Blut. Ne? Und klar, umso höher die VO2 Max, umso höher die mögliche Ausdauerleistung.
Ich habe dir gerade zugehört bei deiner Klimmzug-Challenge und habe mich gefragt, ob du ein Wettbewerbstyp bist oder ob du Wettbewerb so als Entertainment brauchst.
Ich finde Challenges schon spannend, aber ich brauche sie nicht permanent und ständig. Also das ist nicht Teil meines täglichen Lebens, dass ich ständig mich mit anderen irgendwie messen muss und so. Ich finde das spannend. Also ich würde es nicht als Entertainment beschreiben, ich würde es immer als Highlight, als Event sehen. Ne? Dass ich sage, ich muss nicht dreimal im Jahr Marathon laufen. Aber so gerade den ersten Marathon zu laufen, das war für mich schon auch ein Lebensziel. Ne? Dass ich gesagt habe, ich bin so viel gelaufen in meinem Leben, irgendwann muss ich auch mal einen Marathon laufen. Aber es hat so der richtige Zeitpunkt gefehlt. Und 2023, als ich dann im November den New York Marathon gelaufen bin, da war der richtige Zeitpunkt, weil da wusste ich, ich habe über den Sommer die entsprechende Zeit, auch die Freiräume, mich vorzubereiten. Und dann bin ich das aber auch strukturiert angegangen. Und dann stehe ich am Ende auch an der Startlinie und sage, jetzt möchte ich versuchen, heute das maximale Ergebnis, aber vor allen Dingen auch das maximale Erlebnis zu erreichen. Also da sage ich dann nicht, ankommen ist das Ziel, weil das kommt dann irgendwann automatisch, wenn du ein paar Wochen, Monate im Training bist, fängst du so an, dass du sagst, also das erste Ziel ist, ich möchte es schaffen, diese Distanz. Dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, naja, also unter 4 Stunden wäre schon cool. Ne? Dann kam der Zeitpunkt, wo ich bei der Anmeldung eine Zielzeit angeben musste. Und dann habe ich so überlegt und habe gesagt, naja, so vielleicht 3 Stunden 45 wäre schon ein gutes Ziel. Ne? Und dann habe ich meinen Coach Philipp Seib vor, glaube ich, 3 Wochen vorher gefragt, sag mal, mit welcher Zeit planen wir denn eigentlich? Und dann hat er gesagt, 3:30. Und da war ich so, was? Also damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet, aber er kannte natürlich meine Trainingswerte und hat gesagt, also er geht davon aus, dass das möglich ist, ne? Dass ich in 3:30 den Marathon laufe und es sind am Ende 3:33 geworden.
War er sehr enttäuscht?
Er war sehr enttäuscht, ja. Nein, ich war vor allen Dingen sehr enttäuscht. Ich bin mit einem guten Freund zusammengelaufen mit Philipp Flieger, früherer Profi-Marathonläufer. Und wir waren aber beide, da er auch noch nie in New York gelaufen ist, weil das jetzt nicht der Marathon ist, wo Profis als allererstes an den Start gehen, weil er hat ein bisschen anspruchsvolleres Profil und so. Das ist nicht der Bestzeiten-Marathon. Ne? Und wir sind dann aber beide so euphorisiert gewesen, dass wir die ersten 15 Kilometer deutlich zu schnell, also auch unter dem Plan gelaufen sind und das hat sich hinten raus ein bisschen gerecht. Ich war am Ende ein bisschen enttäuscht und habe das auch Philipp gesagt, weil die Gesamtzeit waren 3:33:43. Ne? Und ich habe gesagt, also dass du das verpasst hast, ne? Du hättest mich ja im Grunde nur ans Ziel stoßen müssen und dann wären es vielleicht 3:33:33 gewesen. Ja, also da müssen wir am Ende nochmal drüber reden. Nein, ich war mehr als happy, weil ich am Ende gerade am Anfang nie damit gerechnet habe, dass ich so eine Zeit erreichen kann. Und insofern, Ja, und dann kamen natürlich hinterher ganz viele Menschen, haben gesagt, also ja, und dann jetzt Berlin und das ist der schnellste Kurs und dann unter 3,30 und das zuckt bei mir aber nicht sofort. Also das, so bin ich dann nicht, also dass ich mich dann an solchen Zeitzielen so abarbeite. Wenn das irgendwo gerade passt, dann finde ich das okay, ne? Dann kann man auch mal über eine persönliche Bestzeit nachdenken, aber sich ständig immer wieder an so neuen Marken entlang zu hangeln, das ist es nicht für mich. Das ist nicht der Gradmesser dafür, ob das jetzt ein optimales Erlebnis war. Also New York war das Gesamtpaket, das war alles, das war die Stimmung, das war die Strecke, das war auch am Ende das Erlebnis, aber das war auch die Erkenntnis, ich schaffe das, ich habe das ohne Schmerzen geschafft, ich habe das am Ende gesund geschafft, ne? Und es war vor allen Dingen eben das beste Ergebnis nach 7 Monaten Training und ich glaube, da war ich einfach ein bisschen stolz dann auch auf mich selber und wie gesagt, das hing dann nicht daran, dass ich dann sage, oh mein Gott, 3 Sekunden oder 3 Minuten in dem Falle, 3 Minuten zu langsam.
Ja, und wenn man dir zuhört, dann merkt man auch, dass es sehr eindrucksvoll gewesen ist. Ja,
total, total. Also wenn ich das Gefühl habe, auf irgendeiner Strecke, da gibt es jetzt so eine Marke, zum Beispiel jetzt meine Halbmarathon-Bestzeit bei 1:37:20. Ne? Und da jetzt in eine Richtung zu gehen und zu sagen, also mein nächstes Ziel, ich muss aber irgendwann nochmal die 1:30 erreichen, das sind Welten im Marathon. Ne? Also 7:20 schneller zu werden, das würde eine Form von Trainingsvolumen, von Trainingsintensität bedeuten, also ganz davon abgesehen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt erreichen könnte, egal welches Commitment damit einhergeht. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal meinen Job zumindest beurlauben und dann sagen, so jetzt bin ich plötzlich Läufer aber warum? Also das erschließt sich mir nicht. Ne? Also das ist so, da gibt's ein paar Sachen, wo ich so sage, nee. Also ich habe so eine Sache noch, ich habe so eine komische 10 Kilometer Bestzeit, 45:06, da würde ich gerne nochmal angreifen und nochmal gucken, ob nicht da nochmal so unter 45 drin ist. Wenn ich jetzt meine Bestzeit bei 47 oder 48 hätte, würde ich wahrscheinlich nicht so darüber nachdenken, aber 45:06, das finde ich so,
Da musst du nochmal ran.
Da muss ich nochmal ran. Aber das halte ich dann auch für realistisch, dass das machbar ist. Ne? Ja. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man sich immer machbare, realistische Ziele setzt, ne? Und nicht irgendwelche utopischen Ziele, die völlig deiner Fantasie entspringen, weil dann bist du schlussendlich immer enttäuscht, wenn du es nicht geschafft
hast. Ja, und vor allen Dingen auch hoch individuell. Ich bin auch nicht so der Wettbewerbstyp im Sport, aber ich schätze schon sehr, dass Daten mir sagen können, wie meine Performance ist. Und ich versuche die natürlich auch zu optimieren. Und das finde ich so spannend daran. Ja? Also mit wie viel Watt trete ich in die Pedale, meine Zeiten beim Rennradfahren oder auch beim Laufen und so weiter. Und ich fordere mich da auch immer wieder heraus, aber auch in so einer spielerischen Art und Weise. Ja? Also die mir einfach Freude bereitet, weil es gibt dir halt einfach auch ein gutes Gefühl, wenn du dich weiterentwickelst. Ja? Also wenn du dich so von Jahr zu Jahr oder auch schon von Monat zu Monat, kleinere Zeitabstände, wenn du halt einfach merkst, du kommst ein bisschen weiter. Und so diese Progression, die finde ich halt hochspannend. Und wie du sagst, man merkt auch selbst, wie man sich verändert, wie der Körper sich verändert und wie klarer man wird durch den Sport, einfach weil du mehr Energie hast. Ich finde, du bist aber irgendwann in so einem Modus, wo du es einfach brauchst, wo du einfach so richtig Lust hast, mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder 2 Stunden was zu machen. Und ich bin froh, dass ich in diesem Modus bin und mich einfach nicht dazu zwingen muss. Wie ist es bei dir? Musst du manchmal dich selbst?
Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, also wenn ich jetzt einen Trainingsplan habe und der Trainingsplan mir vorgibt, was so an den einzelnen Tagen passiert, da ist sicher mal ein Tag dabei, wo ich auch sage, also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich heute einen Pausentag machen. Aber klar, du hast dann diese Verpflichtung und willst dann das Training auch machen. Das Gute daran ist ja, dass man hinterher immer ein deutlich besseres Gefühl hat. Ne? Also immer froh ist, das dann gemacht zu haben, ne? Weil es einem dann doch besser geht. Man hat die Endorphine und ist dann eben auch zufrieden, dass man das gemacht hat. Aber es gibt natürlich Tage, und das ist auch völlig okay, wo man jetzt sagt, ich habe auch immer Lust, mich zu bewegen, aber jetzt irgendwie heute so eine Stunde Tempointervalle, ja.
Ja, das mit dem Trainingsplan schon ein bisschen was anderes. Aber den Trainingsplan hast du dann ja auch, wenn du auf ein gewisses Ziel hinarbeitest. Also das ist dann ja schon wettbewerbsorientierter.
Genau. Und sonst im Alltag, also im normalen sportlichen Alltag, da kannst du es ja dann auch selber bestimmen, ne? Und da kannst du die Sportart bestimmen, da kannst du die Intensität, da kannst du die Dauer bestimmen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und ich habe jetzt auch nicht ganzjährig 12 Monate im Jahr einen Trainingsplan. Also das ist dann tatsächlich an Ziele geknüpft. Und ja, das ist ja auch sinnvoll, dann eben auch sich dann entsprechende Unterstützung zu holen und zu sagen, so, was mache ich denn jetzt am besten, um dieses Ziel möglichst optimal zu erreichen? Und ja, und das ja, sind gute Erkenntnisse, muss man auf jeden Fall sagen.
Wann ist deine Lieblingszeit, Sport zu machen? Du bist auch ein Morgentyp, oder? Du gehst auch relativ früh raus, oder?
Ich bin jetzt kein lang Schläfer. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann laufe ich nicht oder mache ich nicht so gerne vor dem Frühstück Sport. Also dann eher vormittags oder nachmittags. Nicht so gerne zu spät am Tag, weil das ist dann eher so, dass sich das negativ so auf die Schlafqualität auswirkt. Also wenn ich zu spät am Tag zu intensiv Sport gemacht habe, das wirkt zu lange nach. Also das merke ich dann einfach, ne, dass der Körper, der ganze Stoffwechsel natürlich noch ordentlich in Bewegung, in Betrieb ist. Und das merkt man dann und ist nicht so optimal. Aber ja, also ich würde sagen, Vormittag ab neun, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber ich habe auch verschiedene Sachen schon vor dem Frühstück gemacht und morgens gemacht, weil es gar nicht anders ging.
Ja, aber gerade wenn du so viel unterwegs bist mit den 170 Shows und viel Reisen und so weiter, du lebst ja dann auch viel im Hotel.
Ja.
Aber du verknüpfst dann die Sporteinheiten auch mit dem Job. Wenn du dann halt eine Aufnahme hast, dann läufst du, glaube ich, auch vom Studio wieder zurück.
Das mache ich lieber dann nach den Aufnahmen. Ne? Manchmal lässt es sich eben auch nur so organisieren, dass ich mal zum Studio laufe. Aber das heißt natürlich dann immer, dann kommst du da verschwitzt an, dann duschst du da und so. Dann braucht es einfach ein bisschen eine Zeit, bis man wieder runtergekühlt ist. Das mache ich hier und da schon auch mal. Aber noch lieber laufe ich eigentlich nach den Produktionen dann entsprechend zurück zum Hotel, aber eben dann auch nur eher im Sommer, weil sonst ist es zu dunkel. Und das versuche dann immer, mein Sportprogramm so ein bisschen mit dem Arbeitsprogramm zu kombinieren. Ich mache zum Glück kein Frühstücksfernsehen. Wir beginnen ja jetzt nicht ganz so früh, also so ein normaler Arbeitstag geht dann so 12 Uhr los und da habe ich dann immer die Möglichkeit, morgens dann eine Laufrunde, eine Gym-Session, was auch immer einzuplanen. Das geht ganz gut und wie gesagt, manchmal dann, aber das ist dann eher die Ausnahme, dass ich dann sage, so, jetzt habe ich den ganzen Tag im Studio vor, jetzt muss ich mich nochmal bewegen. Ich habe die Laufsachen dabei und dann laufe ich nach den Produktionen, nach den Proben dann vom Studio zurück zum Hotel.
Welche sportlichen Ziele hast du denn noch? Also du bist ja auch viel auf dem Rennrad unterwegs. Hast du da Pläne?
Also was das Rennradfahren betrifft, bin ich nicht so wettbewerbsorientiert. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich so bei Radwettbewerben immer so eine doch etwas höhere Gefahr sehe. Da gibt es ja doch eine gewisse Unfallgefahr, wenn viele Menschen zusammenkommen, die Radfahren. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich ja doch so auf meine Arbeitskraft und meine körperliche Leistungsfähigkeit angewiesen bin. Ich fahre ja auch mit Airbag-Rucksack, was du vielleicht ja schon mal gesehen hast. Ne, da habe ich mir so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, weil jetzt doch häufiger auf so Radrunden, die ich habe, Leute von hinten angefahren kommen und schon von weit her mich begrüßen, wo ich mir denke, woher kennen die mich?
Hat sich rumgesprochen.
Wie haben die mich erkannt? Ne, aber dann, ja, ich habe dich da gleich am Airbag-Rucksack erkannt. Und ich muss sagen, letztes Jahr im Oktober hat er mir ja schon einmal sehr, sehr gute Dienste geleistet. Typischer Sturz, es war ein feuchter Tag, ich bin von einem Radweg auf die Straße gefahren, von der Straße wieder auf den Radweg drauf, abgesenkte Bordsteinkante, habe noch darüber nachgedacht, die ein bisschen doller anzuschneiden, um eben nicht wegzurutschen. Und ich hatte noch nicht fertig darüber nachgedacht. Da war das Vorderrad schon weg und ich lag da und bin dann noch über den Fahrradweg in so einen Holzzaun gekracht. Und wenn ich da den Airbag-Rucksack nicht gehabt hätte und den Airbag vor allen Dingen, der ja dann zuverlässig aufgegangen ist, dann wäre das sicherlich so diese typische Schlüsselbeinbruch, Schulterecke-Längssprengung, was man halt so haben kann, wenn man mit dem Rad stürzt. Und das sind ja vielleicht dann noch die Dinge, die zwar nicht schön sind, aber reparabel sind. Es gibt ja noch deutlich schlimmere Sachen. Und da hilft der Airbag schon. Ja, und von daher, so Radrennen, da bin ich einfach vorsichtig. Ne? Aber so mit Freunden mal so eine schöne Alpenüberquerung ein paar Tage, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch sowas in 24 Stunden von München zum Gardasee, das sind so Sachen, wo ich kriege diese Angebote natürlich dann häufiger. Hey, du fährst so Rad, dann mach doch hier, mach doch da. Wo ich immer denke, warum? Ne? Warum? Du fährst den Großteil des Tages im Dunkeln erstmal, da fängt es ja schon mal an. Ne? Du hast keine Zeit, irgendwas unterwegs zu genießen, dir was anzugucken, irgendwo vielleicht mal nett zu stoppen, weil du hast ja so ein Zeitziel verknüpft mit einer gewissen Distanz. Und am Ende, um ganz ehrlich zu sein, tut dir ja einfach nur völlig sinnlos der Arsch weh, ja, weil du ewig lange im Fahrradsattel gesessen hast. Das ist etwas, das bewegt mich gar nicht. Also das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren gemacht, aber da lehne ich mich heute entspannt zurück und sage, nee, Freunde, in 4 Tagen gerne und so von mir aus auch 150 Kilometer am Tag, ne, das ist alles fein, aber das in einer Rutsche zu fahren. Nee, also da muss ich mir nichts mehr beweisen.
Auch genießen zwischendurch. Ja, und gerade wenn man dann auch mit Freunden unterwegs ist, ist es dann ja auch umso schöner, Total. Wenn man sich dann auch die Zeit nimmt und das gemeinsam. Und dann hältst du mal an und machst mal ein paar Fotos und genießt einfach diesen schönen Ausblick in den Alpen und so weiter. Ja. Aber also natürlich herrlich von München zum Gardasee, ist eine wunderschöne Strecke.
Ich würde auch nie, wenn es jetzt, also auch in der ganzen Jahreszeit jetzt, wenn es regnet und kalt draußen ist und so, würde ich einfach nie auf die Idee kommen, mich da aufs Rad zu setzen. Ja, ich sage, warum? Ja, ich bin ja kein Radprofi. Ja, warum soll ich mich jetzt irgendwie, also auch jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn es regnet, entzieht sich meinem Verständnis. Also ich bin Freizeitradfahrer und fahre gerne bei schönem Wetter und am liebsten bei schönem Wetter. Also da muss es nicht sein, wenn es in Strömen regnet.
Trackst du die Kilometer im Jahr, die du fährst, die paar Tausend?
Ja, das mache ich schon. Also das sehe ich ja dann am Ende immer über entsprechende Sportsoftware. Und ich glaube, ich bin letztes Jahr so 3.500 Kilometer Rad gefahren, knapp 1.500 Kilometer gelaufen. Und das musst du ja dann mal in Zeit umrechnen. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen was. Es gibt immer Leute, die viel, viel mehr fahren, ne? Oder auch mehr laufen. Aber am Ende in der Summe und das eben neben meinem Beruf, ne, der ja auch ein bisschen Zeit erfordert, finde ich das schon ein ganz ordentliches Volumen.
Kai, dann können wir zusammenfassen. Sport ist einfach eine mega gute Geschichte. Es tut dem Körper gut, es tut dem Geist gut. Man kann Sport auch in den Alltag integrieren. Ja, selbst wenn man viel reist, wenn man viel zu tun hat, so wie du und auch wie viele andere Menschen. Es lohnt sich einfach darüber nachzudenken, mehr Sport zu machen und auch mit dem Sport zu beginnen.
Total. Ist auch nie zu spät.
Es ist nie
also,
zu spät.
Ne, also auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man nicht irgendwie denkt, naja, jetzt bin ich keine Ahnung wie alt und man kann immer anfangen. Es ist ja immer eine Frage des Niveaus und es ist eine Frage dessen, was man erreichen will und wo man hin will und man muss auch für sich vielleicht ein bisschen den richtigen Sport dann finden, was einem Spaß macht. Ich hätte sehr, sehr gerne aus heutiger Sicht viel früher mit dem Rennradfahren angefangen. Es war nie Teil meines Lebens. Ich hatte nie die Berührung damit. Damit hätte ich gerne, ich sag mal, mindestens 10 Jahre früher angefangen, aber ich kann auch heute noch viele Dinge da genießen und neue Erfahrungen machen. Und also auch das ist so ein Zeichen, ne? Es ist nie zu spät. Ich war schon, ja, ich war 55, als ich mit dem Rennradfahren angefangen habe. Und habe einfach draufgesessen und habe gesagt, ja, das passt zu mir. Da fühle ich mich wohl. Ne? Und das ist so ein gutes Beispiel dafür.
Ja, und das ist ja dann auch so dieses Überraschende, dass man zum Teil dann mehr kann, als man von sich glaubt. Also, dass du mit einer Sportart beginnst und dann da so reinkommst und merkst, ja, ich kann das und das macht mir auch Spaß und ich werde auch besser. Ja, das ist natürlich auch sehr erfüllend dann.
Total. Ja, nee, das ist etwas, was eben genau dieses Gefühl dann ja mit sich bringt, was man mit ins Leben nimmt, was jetzt gar nichts mit der sportlichen Leistung zu tun hat, sondern einfach mit dem Erlebnis, mit der Zufriedenheit, ne, mit vielleicht auch dem Teilen des Erlebnisses mit anderen. Das ist schon was, das finde ich persönlich für mich auch sehr schön.
Ja, und es entstehen auch immer große Freundschaften aus dem gemeinsamen Sport.
Und es ist völlig generationenübergreifend, ne? Das ist ja auch etwas, gerade im Laufen, im Radfahren. Man trifft ja so viele unterschiedliche Menschen dann auch unterwegs, ne? Also Männer, Frauen, auch das finde ich super, ne? Also wie viele Frauen über die letzten Jahre auch im Radsport unterwegs sind, beim Laufen sowieso. Ich würde gerne vielleicht nochmal einen Trailrun machen, sowas habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich bin schon im Gelände gelaufen, aber ich habe noch nie wirklich einen Trailrun im Sinne eines Wettbewerbs, der irgendwo stattgefunden hat, gemacht. Also das fände ich sehr interessant. Aber ich kann eben auch sagen, bei allem, wo ein Ultra davor steht, da bin ich raus. Ne? Weil das ist einfach eine Form dann auch der Übertreibung, die einfach nicht mehr notwendig ist.
Ja, und es bedarf, wie du richtigerweise auch schon gesagt hast, enorm viel Vorbereitungszeit. Du hast es ja erzählt bei der Marathon, dem ersten in New York. Und das ist dann halt auch einfach eine ganz andere Dimension. Hast du schon mal Wellenreiten ausprobiert?
Habe ich auch schon ausprobiert, musste da aber feststellen, dass das so gar nicht irgendwie meinen natürlichen Talenten entspricht. Ist ja immer sowas, Bewegungsablauf, Körpergröße, Gefühl dazu. Nee, also das hat bei mir nicht geklickt.
Also das finde ich koordinativ sehr spannend. Kraft, Ausdauer und Koordination, das ist schon, finde ich, herausfordernd. Kann man in München ja mittlerweile auch ganz gut machen am Flughafen Welle, und quasi auch gleich um die Ecke. Aber hast du mit Wassersport sonst was zu tun gehabt? Kitesurfen oder?
Ja, ich habe also die größte Verbindung habe ich tatsächlich zum Kajakfahren, weil Teile unserer Familie, also der Großfamilie, im Kajaksport waren. Und wir, als ich Kind war, häufig gemeinsame Familienurlaube gemacht haben, also mit den Geschwistern meines Vaters. Und da waren dann immer eine Menge Kajaks auch mit dabei. Und das fand ich immer ganz spannend. Ich habe allerdings auch Erfahrungen gesammelt. Ich habe mal in so einem, ich weiß nicht, ob du mal in so einem richtigen Rennkanu gesessen hast, ne? Diese ganz schmalen Dinger. Das habe ich im Zuge von Klein gegen Groß mal ausprobiert. Und da haben sich alle kaputt gelacht, weil da ist es ja alleine so, dass die Challenge ja überhaupt schon mal ist, in diesem Boot zu sitzen, ohne umzufallen, weil die so kippelig sind, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich da unternommen habe, irgendwie nur mal 2 Meter voranzukommen. In dem Moment, wo ich die Hand vom Steg genommen habe, lag ich schon wieder im Wasser und mir hat kein Tipp geholfen. Also es gibt immer wieder Sachen, wo ich so denke, ja, das müsste man doch können. Und ich habe eben über Klein gegen Groß auch die Möglichkeit gehabt, viele, viele Sachen auszuprobieren.
Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Hast du noch was auf deiner Bucketlist, neue Sportarten, die du unbedingt mal angehen willst?
Ganz neue Sportarten, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich glaube, da fällt mir so ganz ad hoc fällt mir nichts ein. Meistens kommt das ja so ein bisschen zufällig, ne, dass man irgendwann mal auf was stößt und sagt, ach guck mal, das muss ich irgendwie mal ausprobieren. Aber so eine richtige, auch so von den Trendsportarten, Padellen, so habe ich natürlich auch ausprobiert. Finde ich auch ganz spannend, ne? Aber auch das ist sowas, du hast einfach nicht Zeit, alles zu machen. Ne? Du musst dich dann irgendwann auch so ein bisschen auf eine Sache konzentrieren. Und aber wenn es die Gelegenheit gibt, immer gerne. Ich finde, Urlaube sind ja super dafür, dann auch neue Sachen mal zu testen und mal auszuprobieren. Ne? Wenn dann irgendwo sowas so angeboten wird und dann denkt man, ja, versuch das doch mal und dann stellt man irgendwie fest, macht Spaß, macht keinen Spaß, kann ich ganz gut, kann ich gar nicht. Und das sind eigentlich immer gute Möglichkeiten.
Wunderbar. Kai Pflaume, herzlichen Dank.
Kai, vielen Dank.
Es war ein tolles Gespräch mit dir.
Danke, danke.
Und ja, freue mich sehr darauf, noch mehr über deinen sportlichen Lebensweg zu erfahren in den nächsten Jahren oder über das, was du alles so noch tun wirst in sportlicher Hinsicht. Und sehr schön, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch gespannt. Mal gucken, was noch kommt. Bisschen Glück gehört ja auch immer dazu, dass man gesund bleibt, dass man sich nicht verletzt, dass man nicht durch eine Verletzung irgendeine Einschränkung dann erlebt. Na, das sind so die Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann. Aber alles andere, da versuchen wir dran zu bleiben und bestmöglich dafür zu sorgen, dass der Körper intakt bleibt.
Super. Herzlichen Dank, Kai.
Dankeschön.
Und alles Gute.
Danke dir auch.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Kai Pflaume. Die nächste Folge erscheint Anfang Juli. Zu Gast habe ich dann den Gravelbike-Athleten Sebastian Breuer. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.